Er rennt und trennt.
Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast mit Gästen aus dem Innviertel und dem Passauer Land. In dieser Folge zum Thema Naturschauspiel sind wir im Innviertel zu Gast bei Maria Wimmer, Naturvermittlerin im Ibmermoor, und im Passauer Land bei Marco Denitsch vom Landschaftspflegeverband Passau.
Ich bin der Marco Denitsch vom Landschaftspflegeverband Passau und betreue als Projektmanager das Schutzprojekt für die Flussperlmuschel hier in der Region, das im Rahmen vom Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördert wird. Wir kümmern uns darum, dass die Flussperlmuschel nicht ausstirbt hier im Bayerischen Wald, weil die Bestände über die letzten Jahrzehnte eben sehr stark zurückgegangen sind. Und unsere Aufgabe ist jetzt eben einerseits die Bestände über Nachzucht erstmal wieder so weit zum Stabilisieren, dass sie nicht vollständig verschwinden auf absehbare Zeit, und gleichzeitig dazu auch den Lebensraum wieder so aufzuwerten, dass unsere Unterstützung hoffentlich dann über kurz oder lang nicht mehr nötig sein wird.
Die Flussperlmuschel ist ja nur ein Beispiel für viele bedrohte Arten in unseren Gewässern, wie zum Beispiel in der Ilz. Und die hat ja auch einen interessanten Beinamen.
Die Ilz nennt man auch die schwarze Perle. Viele glauben, das hängt auch mit der Flussperlmuschel zusammen. Mag ein Teil der Wahrheit sein. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass das Wasser eben relativ dunkle Färbung hat aufgrund von den Huminsäuren aus den Moore. Perle deshalb, weil eben die Wasserqualität in der Ilz sehr, sehr hoch war, zumindest früher. Heute ist sie immer noch gut, aber nicht mehr so perfekt wie in der Vergangenheit. Und das ist auch eine von unseren Aufgaben, das wiederherzustellen.
Wenn wir ein Hörbild des Verlaufs der Ilz zeichnen könnten, wie würde das aussehen?
Ja, wir haben im Oberlauf diese stark vermoorten Bereiche, die generell dadurch, dass auch in die Höhenlagen vom Bayerischen Wald sind, natürlich erstmal relativ kühl sind. Zum Zweiten durch diese vielen Moore auch eine sehr, sehr feuchte Landschaft bieten. Und da sieht man schon mal den ersten Einfluss vom Umland aufs Gewässer, weil ohne diese Moore hätte die Ilz nicht ihre typische dunkle, fast schwarze Färbung. Und da ist es noch relativ gemächlich, dann geht es zum ersten Mal so ein bisschen stärker nach unten. Da hat man dann so das Erscheinungsbild, wie man es klassischerweise von so einem Gewässer erwarten würde, mit vielen Felsblöcken, mit vielen Rauschen und ähnlichen Szenarien. Ja, drumherum verändert sich dann die Landschaft schon, wird es eher walddominiert und eben auch ein bisschen trockener. Man hat dann schon nicht nur, was jetzt die Vegetation anbelangt, die natürlicherweise aufwachsen wird, die man verstärkt noch in die Hanglagen hat, sondern geht es dann auch über in verschiedene Nutzungsbereiche, die dann bestimmte Landschaftsformen auch gefördert haben, Streuwiesen und Ähnliches beispielsweise. So ab halber Lauflänge kommen dann auch die größeren Zubringer dazu, wie die Wolfsteiner Ohe, die dann die Wassermenge nochmal deutlich verstärken. Kommen wir langsam in dem Bereich, der klimatisch dann auch ein bisschen stärker begünstigt ist. Das heißt, wo es dann auch wärmere Temperaturen gibt und wo sich dann auch die Lebensgemeinschaften und die vorhandenen Arten ganz stark verändern. Wo man dann auch zum Teil ein bisschen wärmeliebendere Arten hat, die eigentlich eher dann im Donautal zuzuordnen wären. Und wo man auch, was die Waldtypen anbelangt, natürlich eine Veränderung vorfinden. In die Höhenlagen haben wir hauptsächlich Nadelwälder. Je weiter runter wir dann kommen, gibt es unterschiedliche Laubmischwaldkombinationen, auch Hangschluchtwälder und Ähnliches, die nochmal eine ganz spezielle Form sind, weil sich die Bäume dort an einen ein bisschen mobileren Boden anpassen müssten, weil es immer wieder zu Rutschungen kommt und auch die Erdauflage über dem Gestein nicht so dick ist. Und insofern gibt es da dann auch kleinräumige, sehr, sehr unterschiedliche Lebensräume, die man da vorfinden kann. Und das ist sicherlich auch ein Reiz vom Ilztal, dass man hier auf engem Raum so viele unterschiedliche Eindrücke sammeln kann.
Spannend. Kann man das Gebiet auch erwandern?
Das kann man ja wandern, ja. Also es ist ein äußerst beliebtes Wandergebiet, weil es einerseits auch gut erschlossen ist. Es gibt viele Wanderwege und zum anderen ist natürlich dann auch so, dass sowas ja immer auch durch den Reiz von so einer Landschaft gefördert wird. Und das Schöne am Ilztal ist, dass man eben nicht nur diese Naturvielfalt hat, sondern dass das Ganze auch immer wieder dann sich mit kulturellen Aspekten verschneiden lässt. Es gibt verschiedene Burgen und Schlösser, die entlang der Ilz liegen. Der Goldene Steig führt ein Stückchen da dran vorbei. Und insofern kann man die unterschiedlichsten Interessen auch bedienen. Wenn man jetzt oder die Ilz in ihrer Gänze erkunden möchte, dann ist sicherlich zielführender, dass man sich einen Startpunkt nimmt und dann an einem anderen Endpunkt das Ganze beendet. Da gibt es auch in der Hinsicht Möglichkeiten, dass man mit der Ilztalbahn beispielsweise zumindest an die Wochenenden hochfährt von Passau aus und dann wieder nach Passau zurückkommt, wandernd oder radfahrend. Also da gibt es unterschiedliche Angebote, die man dafür nutzen kann und hat die Möglichkeit dann zwischen Passau und wirklich fast den Quellgebieten von der Ilz an verschiedenen Stationen aus- oder zuzusteigen, auch mit Fahrrad, und hat so eine sehr komfortable Möglichkeit, um das Ilztal zu erkunden.
Das könnte man so durchaus als sanften Tourismus bezeichnen, der mit dem Naturschutz gut vereinbar ist.
Sanfter Tourismus beschreibt es eigentlich sehr gut. Einfach eine Form vom Tourismus und generell von der Landschaftsnutzung, wo man diese Besonderheiten und teilweise Seltenheiten erhalten kann, wo man aber trotzdem der Bevölkerung die Möglichkeit gibt, das vor Ort zu erleben und natürlich auch denjenigen, die hier ansässig sind, die Möglichkeit, ja, ich sage mal, das Ganze wirtschaftlich profitabel auch gestalten zu können.
Kommen wir nochmal zurück zur Flussperlmuschel. Wie kann man sich ihren Lebenslauf vorstellen? Was braucht sie zum Leben und Überleben?
Ja, alle heimischen Muschelarten und so auch die Flussperlmuschel sind auf Wirtsfische angewiesen bei der Fortpflanzung. Das heißt, die produzieren Larven, die ins Wasser ausgestoßen werden. Und ohne dass sie sich an dem richtigen Wirt anheften, können sie sich nicht weiterentwickeln, sondern sterben ab. Und im Falle von der Flussperlmuschel ist der einzig geeignete Wirt die Bachforelle. Das Ganze hat den Vorteil, es schaut ja auf den ersten Blick erstmal eher ungünstig und kompliziert aus, wenn man da auf so einen Zufall hoffen muss. Aber wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, wie mobil so eine Muschel ist und dass für großräumigere Veränderungen sonst nur eine Richtung, nämlich mit der Strömung, gäbe, dann macht das System schon wieder ein bisschen mehr Sinn, weil über den Wirtsfisch kann man sich eben ausbreiten und vor allen Dingen auch wieder entgegen der Strömung wandern. Und insofern ist das ein sehr, sehr wichtiges Stadium. Sie verbringt dann ein knappes Dreivierteljahr auf diesem Wirtsfisch, entwickelt sich da dann von der Larve zur Jungmuschel. Die Jungmuschel ist nach wie vor sehr, sehr klein. Wenn sie sich löst, ist so einen knappen halben Millimeter groß und vergräbt sich anschließend dann im Bachbett für die nächsten paar Jahre. Und erst nach 5 bis 6 Jahren circa erscheint sie dann wieder an der Oberfläche, ist dann je nach Nahrungsverfügbarkeit im Gewässer und Wachstum dann zwischen 1 und 2 Zentimeter. Und nimmt dann die filtrierende Lebensweise von den erwachsenen Muscheln, wie man es landläufig kennt, auf. Und verbringt dann, wenn alles gut läuft, die nächsten 100 Jahre im Gewässer und leistet uns gute Dienste. Aber leider Gottes ist vor allen Dingen dieses Stadium nach der Bachforelle, wo sie sich im Bachbett vergraben, heutzutage das kritische Stadium, in dem kaum eine Jungmuschel durchkommt. Und das ist dann auch die Ursache, warum wir im Nachzuchtprogramm im Prinzip den ganzen Lebenszyklus für die ersten paar Jahre abbilden müssen, um erfolgreich die Bestände zu stützen, weil eben erst dann die sensibelste und momentan kritischste Phase überstanden ist. Wir haben jetzt in der ganzen Ilz, wenn wir es mal wohlwollend schätzen, vielleicht noch 1000, wahrscheinlich eher bloß noch ein paar 100 Flussperlmuscheln übrig. In einem gesunden Bestand ist zwar die Verteilung nicht gleichmäßig hoch. Da gibt es auch dann Bereiche, die weniger besiedelt sind, zum Beispiel die mit starkem Gefälle und starker Strömung. Aber es gibt dafür auch Bereiche, da haben wir dann auf dem Quadratmeter mehr Muscheln, als momentan insgesamt in der Ilz noch da sind. Insofern kann man sich vorstellen, wie es da aussehen müsste und wie es momentan aussieht. Also früher waren da bestimmt Populationen von, ja, ich sage mal, irgendwo im Millionenbereich, was die Anzahl anbelangt. die Muscheln leisten, wenn es in entsprechende Dichten vorhanden sind, ihren Beitrag zu der Sauberkeit vom Wasser, weil es eben Schwefelstoffe beim Filtern aus dem Wasser rausholen und für ihre Ernährung nutzen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist diese, man nennt sowas dann Ökosystemleistungen, ist diese Leistung leider verloren gegangen, weil die Bestände eben so klein sind, dass sich da kein Effekt mehr zeigt.
Viel Erfolg beim Projekt und vielen Dank für das interessante Interview.
Gerne.
Und wir wechseln die Innenseite nach Oberösterreich, wo Maria Wimmer schon auf uns wartet.
Ich bin Zugereiste, ich komme aus dem Bongau, bin ja eigentlich jetzt seit 50 Jahren in Eckelsberg. Und meine große Liebe ist immer schon die Natur gewesen. Und jetzt, seit ich in der Pension bin, mache ich verstärkt eben Sachen in der Natur. Bin ausgebildete Natur- und Landschaftsvermittlerin, bin Naturwacheorgan und mit großer Leidenschaft für Gruppen durch das Ibmermoor.
Klingt spannend. Wann ist denn das Ibmermoor entstanden?
Also das Moor ist entstanden nach der letzten Eiszeit. Also vor 20.000 Jahren war es ja sehr kalt. Da hat sich dann der Gletscher in das Alpenvorland rausgeschoben, hat sehr viel Schotter vor sich hergeschoben und hat eben diese Hügel aufgebaut. Beim Schieben von Gestein hat sich dann Glazialton abgesetzt. Das ist das Feinmaterial, die Abdichtung vom Boden jetzt. Vor 12.000 Jahren ist es eben warm geworden. Wir haben dann einen riesengroßen See gehabt. Das war der Salzburger See. Also die Ausdehnung von Basluek über Obertromatze, dann oben ins Innviertel, Olchental, Ibmermoor, Dittmoning, Waging, Traunstein, Zurbi bis zum Montersberg, also das war die Ausdehnung. Ja, dann war es so, dass immer wieder Wasser nachgekommen ist und da ist der Druck dann so stark an diese Welle geworden, dass es dann Durchbrüche gegeben hat. Also ein großer Durchbruch war Oberndorf Laufen und der letzte wirkliche Durchbruch war bei Dittmoning. Oder auch, wenn man schaut, Burghausen, die Wörseschleife, die ist praktisch abgeschnitten worden durch einen Durchbruch vom See, von der Eiszeit. Und das hat dann diese Schlaufe abgeschnitten. Also da hat sich dann die Salzach vor der Burg eingekommen. Dann war es so, Wasser ist weniger geworden, es war sumpfig, Pflanzen haben zum Wachsen angefangen, Torfmoos ist dann gekommen, hat sich draufgesetzt und hat dann mit der Torfbildung angefangen. Also so ist eigentlich das Moor entstanden. Beim Schmelzen sind aber auch Eisblöcke abgesondert worden, also da sagt man Toteis dazu. Und diese Blöcke sind in der Landschaft liegen geblieben, sind teilweise sogar eingeschottert worden. Und dann mit der Zeit einmal ist das natürlich auch geschmolzen und dann hat man richtig mit Wasser gefüllte Toteislöcher gehabt. Und das sind jetzt unsere Seen. Also Ibmer-Heratinger See, Seeleitensee, Holzöstersee.
Verstehe. Und wie wird Torf gebildet? Was braucht es dazu?
Also für die Torfbildung ist ja das Torfmoos zuständig. Und pro Jahr kann 1 Millimeter Torf gebildet werden, wenn ausreichend Feuchtigkeit da ist. Also für 1 Meter Moor braucht man 1000 Jahre. Also wir haben so 6 bis 8 Meter hohe Auflagen. Also ganz schön mächtig. Ja, und die Moore, ganz wichtig fürs Klima, weil sie sehr viel CO2 speichern.
Also wichtig für unsere CO2-Bilanz. Wie macht das Moor?
Ja, also das Torfmoos nimmt ja CO2 auf und tut es dann in der Pflanzenmasse, also im Torfkörper, deponieren. Aber eigentlich richtig deponieren tut es nur, wenn es nass ist. Wenn man es trocken legt, dann kommt der gegenteilige Effekt und das CO2 geht, also Kohlenstoff geht in die Atmosphäre. Und das ist jetzt mit Klimawandel und Klimaschutz ist das ein riesengroßes Thema. Deswegen tut man auch sehr viele Moore wieder vernässen. Also man tut Spundwände einschlagen und staut das und so kann das wieder richtig wachsen und das CO2 geht nicht mehr in die Atmosphäre. Die Gräben sind ja eigentlich da, weil man früher Torf gestochen hat und damit man Torf stechen können hat, hat man ja das Wasser abgeleitet. Also da gibt es Gräben, die teilweise 4-5 Meter tief sind und dann hat man ja abgestochen praktisch und da hat man natürlich Wasser ableiten müssen, weil sonst hätte es da nicht arbeiten können. Und bis vor ungefähr 10 Jahren ist nur ein bisschen Torf gestochen worden und jetzt wird in Oberösterreich eigentlich nur mehr für die Moorheilbäder gestochen. Torfstich ist eigentlich Vergangenheit. Ja, das heißt, das Torf muss gar wieder richtig wachsen. Durch das, dass es zu trocken war, haben auch sehr viele Flächen sind verbuscht bzw. verwaldet. Das heißt, es sind dann die Fichten gekommen, ich meine, die Birken gehört eh rein. Dann hat eben das Torf muss nicht mehr so wachsen können. Und was eben auch der Nachteil ist, die Bäume brauchen sehr viel Wasser und haben das Moor zusätzlich trocken gelegt.
Und welche Arten von Moor gibt es? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es ist das Niedermoor, das Hochmoor und das Zwischen- und Übergangsmoor. Niedermoor, ganz einfach, das sind die sauren Wiesen, die Strahwiesen. Das kann Vogelschutzgebiet sein oder Pflanzenschutzgebiet. Da gibt es dann unterschiedliche Mähtermine. Das heißt, man muss die Flächen einmal im Jahr mähen. Man muss das Mähgut wegbringen. Und zwar deswegen, mähen muss man es deswegen, damit die stärkeren Pflanzen nicht die schwächeren verdrängen. Das Mähgut, also das Heu oder das Streu, muss man wegbringen, damit die kleinen Pflanzen Licht, Luft und Sonne kriegen. Und es darf auch kein Nährstoffeintrag erfolgen. Also ist eine relativ geringe Torfauflage. Und diese Flächen sind leicht drainagiert. Da gibt es sehr viele Schutzflächen. Aber Niedermoorflächen sind auch landwirtschaftlich genutzt. Das heißt für Wiesen und für Felder. Und das ist halt nicht ganz so optimal. Und Moor hat ja sehr wenig Nährstoffe. Das heißt, wenn man da wirklich wirtschaften will, dass man da Felder draus macht, vielleicht gar Mais drauf pflanzt, dann muss man sehr viel düngen und das ist halt gar nicht gut. Also das ist Niedermoor. Die Nährstoffe kommen aus dem Boden. Hochmoor, die wichtigste Pflanze, ist das Dorfmoos. Das wächst nach oben. Die Nährstoffe kommen hauptsächlich aus der Luft, aus dem Niederschlag. Und da haben wir dann die Spezialisten drinnen. Da haben wir Pflanzen drinnen, die sind mit diesem Nahrungsangebot nicht zufrieden. Das sind die fleischfressenden Pflanzen. Der Sonnendau. Da haben wir drei Arten im Niedermoor. Der rundblättrige, der mittlere und der langblättrige Sonnendau. So was macht der? Der ist ganz raffiniert. Der hat eine wunderschöne Pflanzen, mini klein, hat Härchen, Tentakeln. Da sitzen klebrige Tropfen drauf. Die Insekten haben einen Durst, sitzen sie drauf, bleiben kleben. Die Pflanzen schüttet dann oder sondert ein Verdauungssekret ab. Und so wird das Fleisch von diesen Insekten verdaut, wird aufgelöst und die Pflanzen nimmt es auf. Übrig bleiben nur die Flügel und die Fussel. Also wenn es fertig ist, ist schon wieder fangbereit. Das heißt, sie macht die Härchen zu. Also nicht sehr interessant, wenn man eine Gelse oder sowas ist. Und eine zweite fleischfressende Pflanze ist dann der Wasserschlauch. Der schwimmt im Wasser drinnen. Der hat Fangbläschen. In den Bläschen ist ein Unterdruck. Und wenn dann ein kleines Wasserinsekt, ein Wasserfloh oder ein kleines Krebserl kommt und diese Fangblase berührt, macht der Klappe auf und saugt das Insekt ein und es wird dann zur Gänze verdaut. Also es geht ganz schön gefährlich zu im Moor, aber nur für Insekten. Für uns Menschen wunderschön zum Anschauen.
Gutes Stichwort. Wenn wir uns das Ibmer Moor anschauen möchten, welche Möglichkeiten gibt es da?
Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Also man geht entweder den kleinen Rundweg, das ist ein guter Kilometer. Man kommt da auch durch alle Moorbereiche, Niedermoor, Hochmoor und Übergangsmoor. Oder der allerschönste Weg ist die Panoramarunde. Also man geht auf die Anhöhe auf und geht dann praktisch ein Stück gleich wieder zurück, aber dann noch einen weiteren Teil, wo sehr viel Wasser ist. Also wunderschön zum Anschauen, sehr stimmungsvoll. Da gibt es auch die Bankerl dort. Kann man jederzeit durchgehen, außer also wenn es dunkel wird, nicht mehr. Also da ist nicht erlaubt, ohne Führung. Also mit Führung kann man da auch gehen. Ja, und dann gibt es die große Runde noch. Da ist es allerdings so, dass man ein Stück an der Straße entlang gehen muss. Aber man geht da eh durch die Niedermoorbereiche, wo das Vogelwiesenbrütergebiet ist, mit großen Brachvogel, Bekassine, Kiebitz, Schwarzkehlchen und so weiter. Und von Mitte Mai bis Ende Juni oder Anfang Juli hat man die wunderschöne Moorblüte. Also wir haben da drinnen Orchideen und ganz viele, ganz seltene Blütenpflanzen, aber auch Gräser. Am interessantesten ist natürlich, wenn man sich eine Führung nimmt. Also wir haben da die normale Moorführung, die ungefähr 2 Stunden dauert. Dann haben wir eine ganz spezielle Führung für Vogel, das heißt, was meckert hier im Moor. Das sind Naturschauspielführungen, da man Nistel bauen, Eier legen, die Jungen füttern. Das heißt, wir tun das alles nachmachen, wie die Vogel wirklich im Moor leben. Es ist dann auch ein Feind da, also ja, ganz eine interessante Geschichte. Und die Vogelstimmen werden auch nachgemacht. Und dann gibt es nur die Abendwanderung, das ist die Irrlichter und Moorgeister, ganz eine stimmungsvolle Geschichte. Also bei allen Führungen ist einmal der Inhalt vom Schutzgebiet drinnen, also was das Besondere ist. Und dann geht es entweder um Mystik oder ja, um Erlebnis, je nachdem. Das Schöne ist einfach, wenn man die Leute sagen kann, da schaut es einmal, was das ist. Also, das haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist mir überhaupt noch nie aufgefallen. Mir ist im Wald noch nie aufgefallen, wenn ich jetzt Waldbaden sage. Also das Rauschen von den Blattl oder ich habe noch nie Vogelstimmen gehört. Also einfach die Sensibilisierung von den Leuten. Also ich bin begeistert und das spüren die Leute auch. Dann kriegst du so viel zurück, weil die sagen, das war so klasse, das war so schön, das war so beeindruckend. Ja, und darum mache ich es auch jetzt noch.
Und hoffentlich noch viele weitere Jahre. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Und das war's schon wieder mit unserem Grenzgänger-Podcast.
Vierti.
Ja, rennt und trennt.
Der Grenzgänger-Podcast ist im Rahmen eines Interreg-Projekts von S'Innviertel Tourismus und dem Passauer Land entstanden. Interreg Bayern Österreich 2021 bis 2027. Gemeinsam grenzenlos gestalten. Kofinanziert von der Europäischen Union.